Morgen, ich bin Dennis. Ich war schon mal hier, ich war schon mal öfters hier, aber für die, die mich nicht kennen, ich bin Pastor aus der Gemeinde von dem Prediger der letzten Woche, der Jean und ich, wir rocken die Bude in Wettergrundschöttl. Und ich bin da Pastor für junge Gemeinde. Das ist insofern cool, dass ich mich auf junge Menschen konzentrieren darf, um mit ihnen zu überlegen, wie das geht mit dem Glauben, mit dem Reich Gottes und so weiter. Und ich bin gerade sehr begeistert, wie das hier läuft, weil ich mich auf den Gottesdienst gefreut habe. Ich liebe eure Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Ich habe total vercheckt, dass es um 10.30 Uhr losging. Und es war gar nicht schlimm, weil ich noch rechtzeitig gekommen bin. Ich mag das sehr hier bei euch freue mich hier zu sein. Aber ich bin begeistert, weil ich gemerkt habe, dass man wünscht sich so als Prediger und, glaube ich, als Gottesdienstmacher, und natürlich auch jemand, der einen Gottesdienst besucht, dass man das Gefühl hat, Gott ist hier oder Gott redet und Gott spricht. Und ich kann euch sagen, ich bin davon überzeugt, seit Werner gesagt hat, was er gesagt hat. Er hat uns daran erinnert, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Aber warum geht es bei diesem Auftrag? Es geht darum, dass wir begeistert sind. Und eigentlich geht das nämlich dann noch früher los, nämlich dass wir seit dem Lobpreis mit hineingenommen werden in diese Stimmung, dass wir uns sehnen nach Gott, dass wir eine Sehnsucht haben nach Gott und dass wir, warum auch immer, wo wir herkommen, ob das schlecht ist oder ob das irgendwie ein gutes Gefühl ist, wo wir gerade herkommen, das Gefühl haben, wir kommen hier an, wir sind sicher. Das ist ein bisschen wie zu Hause. Und mitten in diese Sache hinein spricht dann dieser Jesus so einen Auftrag und sagt, es geht darum, dass ihr genau aus dieser Begeisterung heraus das mit ganz anderen teilt. Dann haben wir hier schon jetzt in diesem Gottesdienst oft gehört, wir wollen Reich Gottes bauen. Da könnte man sich auch fragen, was soll das denn heißen? Welche Häuser sind denn dafür nötig und so? Und das ist auch die Frage, über die ich mit euch heute nachdenken will. Denn, ich muss das erstmal noch zu Ende erzählen, warum ich so begeistert bin. Ich bin so begeistert, weil nämlich das, was du gesagt hast, Werner, das passt so zu der Predigt. Ich weiß nicht, ob du wusstest, was jetzt kommt oder ob du das Thema schon genannt hast, aber das ist für mich so eine Sache. Ich habe gerade überlegt, wie fange ich denn an? Und das ist eigentlich genau so, wie ich anfangen wollte, nämlich dass wir uns nochmal daran erinnern, dass wir aus dieser Sehnsucht heraus, die wir in unserem Leben kennen und die dann gestillt wird von Jesus und durch Gott, dass wir dann merken, boah, das wollen wir auch gerne mit anderen teilen. Aber wie geht das? Und vor allen Dingen, warum ist das manchmal so schwierig? Warum fühlt sich das so schwierig an? Ich habe mir überlegt, ich werde mich selbst daran erinnern, dass ich das weitergeben möchte. Ich bin schließlich Pastor, ich mache das als Beruf. Ich kriege dafür sogar Geld, das heißt, ich möchte das richtig ernst machen und deswegen habe ich mir ein T-Shirt gekauft, was mich quasi daran erinnert. Irgendeiner hat das designt, das ist noch nicht mal ein christlicher Laden oder so, aber dieses T-Shirt habe ich mir gekauft für ein Festival mit Jugendlichen und ich möchte der ganzen Welt zeigen, dass es mir darum geht, neue Nachfolger anzuleiten. Also ich als Pastor will New Followers leaden oder so, sagt man, keine Ahnung. Auf jeden Fall war mir trotzdem dieses Thema, andere anzuleiten, andere Leute von diesem Jesus weiterzuerzählen, diese Sehnsucht weiterzugeben, auch ein Thema, wo ich gemerkt habe, das fand ich immer schon schwierig irgendwie. Und ich habe mich ein bisschen mit Wolfgang unterhalten, ich habe mich mit anderen Leuten aus unserer Gemeinde unterhalten und ich merke, ich weiß nicht, wie das euch geht, diese Sehnsucht weiterzugeben fällt manchmal total leicht. Manchmal ist es einfach so ein Gespräch, was sich entwickelt. Ich zum Beispiel habe einen total guten Draht zu meinem Friseur. Der hat mich irgendwann gefragt, was ich denn mache. Da habe ich gesagt, ich bin Pastor. Und irgendwie klickt das so bei uns, ja. Und jetzt ist es so weit, dass ich den sogar trauen kann. Der heiratet bald und der hat mich gefragt, ob ich das irgendwie machen könnte, weil er Bock hat und weil er das Gefühl hat, er will irgendwie einen echten Gottesdienst. Das ist natürlich ein geiles Kompliment, ne? Dass er sagt, so, er hat so irgendwie bei mir das Gefühl, das ist echt so. Da funktioniert das total gut. Aber dann kenne ich auch die Zeiten, wo ich vielleicht irgendwie unterwegs bin oder wo ich Menschen treffe, kennenlerne und wo ich das Gefühl hatte, eigentlich wäre es jetzt geil, mal zu sagen, dass du jemanden kennst, der diese Sehnsucht, die ich da sehe oder so, stillt. Oder ich kenne jemanden, der kann dir aus dieser Situation raushelfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann, es öffnet sich irgendwie nicht der Mund und irgendwie hat man so das Gefühl, es wäre jetzt eigentlich gut und Gott sagt irgendwie im Kopf, doch, mach das doch. Und du sagst, nee. Und irgendwie ist dann so ein Gefühl da, es ist peinlich, unangenehm, es wäre doch jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, komisch, das irgendwie zu tun und man macht es dann doch nicht. Und ich liebe dann so Geschichten, wo Leute mutig sind und das dann trotzdem machen, aber irgendwie fällt mir das schwer. Oder, was ich mir auch vorstellen kann, du sitzt hier und denkst, warum sollte ich das überhaupt tun? Also gut, Werner, heißt du? Ja, ne? Werner hat das jetzt gesagt, aber der Eindruck war vielleicht auch nur für ihn so, ja. Er hat gesagt, es geht um das darum, also dass er begeistert ist, das kann man sehen so, und dann soll er auch mal begeistert gehen. Ich mache so lange hier den Kaffee in der Kirche oder so, ja. Ich verstehe gar nicht, warum ich das machen soll. Und alles kommt für mich zusammen in einer Geschichte, die ihr vielleicht schon oft gehört habt, die ich aber gerne mit euch heute Morgen nochmal bedenken will und gemeinsam lesen will. Wie ich es hier ankriege, Moment. Und zwar die Geschichte von Zachäus. Zachäus ist ein Mann gewesen, der war in der Stadt nicht sehr beliebt. Wenn er heute in, ja, also den Beruf gibt es immer noch, er ist Zöllner gewesen, das ist heutzutage nicht mehr so verschrien, Zöllner zu sein, aber er war damals eben nicht so, ja, der Coolste, weil er nämlich auch ein bisschen mehr Geld verlangt hat, als es nötig war, und hat sich dann ein Riesenhaus gebaut und so einen großen Palast und so weiter, hat da schön drin gelebt. Ganz genau wissen wir das jetzt nicht, aber das Ding ist, er hat auf jeden Fall Murks gemacht mit dem Geld. Das heißt, die Menschen standen so überhaupt nicht auf denen. Und die Geschichte, wie dieser Zöllner auf Jesus trifft, die ist ganz interessant. Und jeder von uns kennt die Geschichte vielleicht. Das wäre jetzt spannend, jemanden mal hochzurufen, die mal kurz nacherzählen zu lassen. Zachäus geht hoch auf einen Baum und setzt sich dorthin, weil er gehört hat, da kommt dieser Jesus. Jesus war bekannt, also der hat ziemlich gute Worte gesagt. Zachäus war daran interessiert und hat sich da hochgesetzt. So, und dann geht Jesus vorbei und bleibt dort stehen und sieht halt diesen Zachäus auf diesem Baum, und ausgerechnet diesen Zachäus, ja, spricht er an. Und wie er das macht, lese ich euch gerade mal vor. Ach, hier habe ich schon. Also, Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Wenn das jemand nachlesen möchte, Lukas 19, auf euren Apps oder den Bibeln, die ihr mitgebracht habt oder so. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sah ihn an und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist der eingekehrt, murrten sie. Cooles Wort, ne? Murrten. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm: Heute hat dieses Haus, mein Zachäus-Haus, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich habe diese Geschichte gelesen und mich hat sie sehr herausgefordert. Ich bin nämlich vor 2 oder 3 Wochen auf eine Predigt gestoßen. Da ging es genau um dieses Thema, dass ich eigentlich Menschen retten soll. Und diese Predigt hieß Ich ein Rettungsschiff. Und dann hat der Prediger angefangen, darüber zu predigen, und hat gesagt: Wenn du ein Rettungsschiff wärst, was für ein Rettungsschiff wärst du? Ein großes Rettungsschiff, was viele Leute irgendwie mit sich bringt? Oder wärst du ein Rettungsschiff, was einzelne Menschen geht, aber dafür ganz schnell ist und so? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Rettungsschiffen. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht. Naja, wenn ich ein Rettungsschiff bin, Menschen in dieser Welt retten will, dann müsste ich erstmal länger nachdenken. Wäre vielleicht auch eine coole Übung für eure Hauskreise, mal zu überlegen, wenn ihr ein Rettungsschiff seid, was seid ihr für ein Rettungsschiff? Darüber kommt man bestimmt cool ins Gespräch über den Glauben. Was mich aber dann tatsächlich herausgefordert hat, ist dieser eine Vers an der Geschichte, nämlich Vers 10, ganz, ganz am Ende. Ich lese nochmal. Da sagt Jesus: Und der Menschensohn, also Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, was ich ganz krass an der Geschichte finde? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ist, aber hätten wir nicht total gerne gewusst, was Jesus mit diesem Zachäus da besprochen hat? Wären wir nicht total gerne bei diesem Punkt dabei, wo sie dann ins Haus reingehen und dann waschen sie sich die Füße und die Hände, wenn man das so gemacht hat damals. Dann steht da ein Riesenbuffet und dann öffnet Jesus seinen Mund und sagt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was Jesus gesagt hat. Wir wissen nur, dass er am Ende betont, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das finde ich, oder das hat mich ins Nachdenken gebracht. Ins Nachdenken gebracht darüber, was wir oder wie wir vielleicht über dieses anderen Menschen von Jesus erzählen, von unserer Sehnsucht erzählen, Reich Gottes aufbauen oder man kann auch sagen, evangelisieren, wie wir das nochmal neu bedenken können. Denn diese Geschichte ist, so wie sie da steht, in Gottes Wort drin. Sie soll uns etwas sagen. Sie soll uns anscheinend nicht sagen, wie wir mit den Menschen dort reden, also was genau wir reden, obwohl wir das gerne hätten und obwohl es viele Strategien und Pläne gibt, heutzutage irgendwie, wie kann man Menschen von Jesus erzählen, das kleine Handbuch oder so, sondern wir sollen uns zunächst einmal um andere Dinge Gedanken machen an dieser Geschichte und das finde ich sehr, sehr spannend. Es gab nämlich diese murrende Menge, die das nicht abkonnte, dass Jesus mit einem Menschen redet, der eigentlich für sie ein totaler Betrüger war, der sogar Geld erpresst hat, wie es hier steht. Und da geht es eigentlich los, dass Jesus durch ein Bad von Menschen geht und genau zu der Person geht, wo er das Gefühl hat, er sieht sie und hat das Gefühl, jo, der ist verloren. Geht genau zu dem Menschen hin, wo er merkt, da ist doch so eine Riesensehnsucht nach dem echten Gott, nach dem ehrlichen Gott, nach Ehrlichkeit in seinem Leben. Und ich glaube, dieser Blick, so hört es sich für mich an, ist nicht so sehr so, oh, der macht aber was Falsches, sondern er hat das Gefühl, es geht ja um Rettung, also er muss gerettet werden. Er sieht, dass so wie der Typ weitermacht in seinem Leben, das wird kein gutes Ende haben. Das ist so das Allererste, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir anderen Menschen weitererzählen davon, könnten wir einüben, als Follower, andere Follower zu suchen, indem wir mal unsere Menschenmenge um uns herum durchscannen und sagen, wer hiervon ist wirklich verloren? Wer braucht diesen Jesus? Den Blick irgendwie verändern. Und dann ist für mich ganz wichtig gewesen an diesem Text, dass Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Das macht erstmal Sinn und die murrende Menge wahrscheinlich nachdenklich. Aber ich habe auch weiter darüber nachgedacht. Denn wir haben meiner Meinung nach oft diese Geschichte gelesen und uns genau mit den Aspekten beschäftigt, die nicht dieses Suchen sind und die nicht dieses Retten sind. Ganz oft in der Geschichte von dem Evangelisieren, in der Geschichte von dem, wie erzählen wir anderen Menschen weiter oder wie wir es jetzt machen würden, da beschäftigen wir uns eher damit, dass Jesus sagt, komm schnell herunter, weil wir ungeduldig sind. Wir merken, hier passen noch 100 Menschen mehr rein, wir müssten das ganz schnell hinkriegen. Das muss schnell gehen. Und wir werden ungeduldig und wir versuchen, Leute irgendwie einzuladen. Und am nächsten Tag laden wir noch mehr Leute ein. Ich sage manchmal bei mir in der Jugendgruppe, sollen wir das mal machen? Jeder nimmt nächste Woche noch einen Freund mit und dann sind wir doppelt so viele Leute. Und dahinter steckt ja so dieses Gefühl, wir müssen irgendwie wachsen sozusagen. Und wir schmeißen da Dünger drauf und noch mehr Dünger drauf auf die Gemeinde. Und irgendwann merken wir, wir sind zwar groß gewachsen, aber das ganze Ding bricht zusammen, weil das irgendwie nicht organisch oder solide gewachsen ist. Und ja, Jesus sagt zu ihm, komm schnell runter und dann kommt Zachäus schnell runter. Aber das ist nicht der Kern dieser Geschichte. Und wir konzentrieren uns trotzdem darauf und denken, es muss schnell gehen. Oder manchmal sind wir so mutig und nehmen diese Geschichte und denken so, naja, das, was Jesus gesagt hat, das kann ja nur sein, Zachäus, lass den Scheiß. Und hör auf. Oder wir nehmen diese Geschichte und sagen, wahrscheinlich hat er mit ihm erstmal über Umkehr oder Buße geredet. Oder wir nehmen diese Geschichte und denken, naja, wahrscheinlich hat Jesus ihm erstmal sozusagen vorgehalten, was er alles eigentlich an Tipps hat, um irgendwie im Leben klarzukommen. Und auch das ist eigentlich nicht der Kern der Geschichte. Wir wissen es doch gar nicht. Wie können wir denn uns so viele Gedanken darüber machen, wie man das dann irgendwie richtig sagt. Oder auch, wie können wir, wenn ich an manche Orte oder manche Geschichten und Zeiten denke von Gemeinden, wie können wir Menschen so vor Augen halten erstmal, was sie alles an Kacke in ihrem Leben haben, ohne ihnen von dieser Sehnsucht zum Beispiel von Jesus zu erzählen. Und dann gibt es Leute oder Geschichten oder Gemeinden oder Strategien, die konzentrieren sich nur auf das Essen. Ist doch schön so, wenn ganz viele Leute kommen, das funktioniert auch, wir machen immer ein Riesenbuffet, gibt immer Kaffee in unserer Gemeinde, da kannst du auch mal ein Bierchen trinken so, und ist doch schön, so, macht doch Spaß. Kommst du nächste Woche wieder, was ist denn da Besonderes? Ja, da gibt's Bier, so, ne? Und man vergisst, dass es auch nicht am Kern ist. Man vergisst, dass man den Kaffee macht, das Buffet macht, das Bier gibt, dass man die Atmosphäre macht, weil man doch möchte, dass Leute gerettet werden, weil man doch möchte, dass Leute da ankommen. Ich glaube, wenn man das auswertet, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist oder was man vielleicht für eigene Gedanken hat, dann kommt man ganz noch an viel mehr Punkte, wo man sagen könnte, ah nee, das ist, irgendwie ist das nicht richtig. Und man kriegt manchmal Bauchschmerzen, wenn man andere Leute sieht, wie sie dann auf Leute einreden. Ich merke manchmal so, dass ich kenne Menschen aus Gemeinden, die sind wie so Dampfwalzen. Ja, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch hier gepredigt. Die rauschen wie so Dampfwalzen, wo groß Jesus draufsteht, über Menschen drüber, so, ja. Und sagen so, es ist doch super gut, wenn du die ganze Last des Evangeliums spürst, so. Und merken überhaupt nicht, dass es die Leute völlig erdrückt, dass das gar nicht geht für die. Die konzentrieren sich auf das Schnell und auf das Wirkungsvoll, aber es rettet die Menschen nicht, ja. Naja, genug Negativbeispiele. Ich habe gemerkt, ich will da einen Haken dran machen und ich will mich mit mir selber und meiner Gemeinde fragen, wie können wir das positiv machen? Und nochmal, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann habe ich mich beschäftigt mit diesem Wort Rettung. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich Theologie studiert habe und mal in den Urtext gucken kann. Also ich habe mir die griechische Bibel vorgenommen und habe geschaut, was heißt denn dieses Retten eigentlich? Und es ist sehr, sehr interessant, dass das Wort retten oder auch was hier heil, als heil übersetzt wird, dass das zurückgeht auf das Wort, also so eine Grundübersetzung kann man sagen, ist sicher sein. Sicherheit. Und wenn dieser Vers der Kern ist, unser Kernauftrag, dieses Sichersein, dann möchte ich euch heute daran erinnern, dass wir den Auftrag haben, dieser Welt Sicherheit zu bieten. Und dass das unsere evangelistische Arbeit ist. Und das kann überall stattfinden. Da, wo wir hingehen oder da, wo wir Menschen hier einladen. Das ist das allererste, was wir nach diesem Blickwechsel denken müssen oder irgendwie, was wir versuchen dann zu schaffen. Wenn wir merken, da ist jemand aber echt verloren und wir haben das Gefühl, das ist echt schlimm, wie dieser Mensch sein Leben lebt. Das führt doch zu nichts oder das führt doch irgendwie ins Dunkel. Dass wir dann anfangen, uns darüber nachzudenken, wie können wir diesem Menschen erstmal Sicherheit bieten? Ich finde, das ist eine ganz starke Botschaft, wenn wir darüber nachdenken, was heutzutage alles in dieser Welt abgeht, so, ne? Aber ich glaube auch, dass das nicht nur diesen ganz großen Kontext meint, sondern auch diesen Kontext, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, dass ich daran alles setze, dass dieser Mensch Sicherheit empfindet in Bezug auf mich. Und dann irgendwann stellt sich so ein Vertrauen ein, weil es diese Sicherheit gibt. Und dann irgendwann fangen wir an, darüber zu reden, warum ich überhaupt diesen Kontakt will oder warum ich irgendwie mein Leben so lebe. Und in dieser Sicherheitszone, da dürfen wir eine Sache nicht vergessen, was auch bei diesem Gespräch von Jesus und Zachäus war. Jesus war ja da. Und wenn wir davon singen, dass wir eine Sehnsucht haben, dass wir uns nach Jesus sehen und jeden Sonntag hier hinkommen und versuchen, Jesus in unser Herz nochmal neu einzuladen oder einzuschließen oder Gottes Geist in uns noch mehr aufzunehmen, dann können wir auch davon ausgehen, dass in dieser Sicherheitszone Jesus an der Stelle mit dabei ist. Und dann müssen wir nicht irgendwie denjenigen ansprechen, guck mal, was du tust, das geht doch, führt doch zu nichts, sondern da können wir sagen, darf ich dir mal Jesus vorstellen? der hat mich zum Licht gebracht. Der hat mir so gut getan. Ich habe so eine Sehnsucht nach dem. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie wir evangelisieren können, wie wir anderen Leuten von Jesus weitererzählen können, die so richtig gut ist. Die funktioniert. Aber das kostet den Mut und euch auch als Gemeinde den Mut, ein Tempo zu wählen, was vielleicht nicht total hip ist. Ein Tempo zu wählen, was sich unterscheidet von so einer Mega-Church in Amerika, wo man Strategien hat, wie möglichst viele Leute kommen können. Aber es wächst organisch. Und das Wort oder diese Redewendung mag ich in letzter Zeit total. Ich merke, ich will auch in meiner Gemeinde, dass die Leute das Gefühl haben, es wächst in einem Tempo, wo sie mitkommen. Und es wächst so stark, dass es auch noch hält nach Jahren. Das nächste Mal, wenn du also zu irgendwelchen Menschen gehst und das Gefühl hast, du möchtest ihnen eigentlich von Jesus erzählen, dann versuch doch mal auf das zu schauen, wo du sagst, da ist es vielleicht irgendwie verloren. Aber nicht, weil man das unbedingt thematisieren will, sondern weil das in dir vielleicht noch mehr Energie hervorbringt, dass du diese Sicherheit dieser Person bieten und geben willst. Eine Sicherheit, die dann dazu führt, dass derjenige vertraut und dass ihr dann gemeinsam euch mit diesem Jesus an den Tisch setzt. Und dann lasst ihr nichts erzählen von Leuten, die sagen, hängst du schon wieder mit dem rum? Das ist doch krass. Wieso verbringst du so viel Zeit mit diesem Typ oder mit dieser Typin? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, das ist total egal, denn es ist ein Prozess, der so lange dauert, wie er dauert. Ich möchte euch damit heute herausfordern. Ich glaube, dass wir irgendwann schon auch mal darüber reden müssen, wie wir dann mit Menschen reden. Es gibt so viel Quark, den wir tun können. In der Bibel gibt es ein Kapitel darüber, im Jakobusbrief, wie mächtig unsere Zunge ist zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die sind so manipulativ mit ihren Worten, dass das manchmal echt wehtut. Und auch gerade in dem Bereich andere Menschen für Jesus gewinnen. Aber was ich an euch als Gemeinde schon immer geschätzt habe, ist, man kommt hier hin und man kann so echt sein. Man kommt hier hin und man kann erstmal wirklich ankommen mit seiner eigenen Person und mit all dem, was man mitbringt. Und ich finde, das ist eure große Stärke. Das hier fühlt sich schon sehr sicher an. Aber diese Sicherheit, jetzt noch in andere Beziehungen hinein zu investieren, das wäre cool. Und das ist, so wie Jesus sagt, Menschen retten, ihnen Sicherheit bieten. Zum Schluss noch eine Geschichte, die mich in der letzten Zeit echt begeistert hat. Ich habe ein Video gesehen bei Facebook, vielleicht habt ihr das auch gesehen, von einem Pastor, der sich vor seine Gemeinde gestellt hat und hat erzählt, wisst ihr noch, wie wir diese Gemeinde gegründet haben? Und hat leuchtende Augen gesehen und hat eine Geschichte erzählt, irgendwie, wie das losging mit so einer Jugendarbeit. Und diese Gemeinde ist wirklich krass gewachsen. Und hat dann gesagt, heute ist der Tag, an dem ich diese Gemeinde verlassen werde. Und es war still in dem Raum. Weil sie natürlich gedacht haben, jetzt kommt so der nächste Sprung. Wir eröffnen noch einen Campus in Lüttringhausen. Und die Kirche hat gewartet und der Pastor hat gesagt, eine Sache war über uns oder in unserer Gemeinde immer ein Prinzip. Es war immer okay, nicht okay zu sein. Und heute stehe ich hier als euer Pastor und muss euch sagen, ich bin nicht okay. Und er sagte, ich bin zerbrochen. Ich bin verletzt und ich bin einfach müde. Und ich habe Prioritäten falsch gesetzt und muss sie neu ausrichten. Und es war das letzte Mal, dass er auf dieser Bühne stand und er ist gegangen. Und genau so wünsche ich mir Kirche. Dass wir uns bewusst sind, dass wir auch Rettung brauchen. Und dass das immer wieder passieren kann. Dass wir auch an Punkte kommen, wo wir uns nach Gott sehnen. Und dass wir schon in den nächsten Liedern, die wir gleich singen, diese Sehnsucht irgendwie Gott vorhalten können oder irgendwie spüren können. Und das Gleiche dann mit anderen Menschen in der Welt zu teilen, durch die Sicherheit. Es kann bedeuten, anderen Leuten zu zeigen, weißt du was, bei uns in der Kirche, das ist einfach okay, nicht okay zu sein. Bei uns in der Freundschaft, das ist okay, nicht okay zu sein. Aber weißt du was? Ich kenne jemanden, der kann uns aus diesem Scheiß retten. Und das ist Jesus. Und sein Name, der macht alle platt. Amen.
Hallo? Ja, ich habe ein Zeugnis, das wollte ich eigentlich vorher geben. Das wäre auch richtig cool gewesen, weil das passt nämlich total ins Thema. Ich fasse mich auch mal ganz kurz. Es gibt einen Asylbewerber, den ich kennengelernt habe.